Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Herr, danke, dass du unter uns bist und dass du zu uns reden und in unserem Leben arbeiten willst. Hilf uns, dass wir dich verstehen und dich, ja, dir freie Hand lassen in unserem Leben. Segne an uns dein Wort. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, stehen Sie im Kampf gegen die Sünde? Kämpfen Sie gegen das Böse im eigenen Leben? Wie es klassisch gebildete Leute vielleicht sagen würden, gegen den Dämon in Ihnen? Oder wie Thomas Mann formuliert hat, die Hunde im Souterrain, die wir nicht so gern in der Öffentlichkeit sehen lassen, aber die da sind, die knurren, manchmal bellen und manchmal mit Gewalt nach draußen wollen. Liebe Gemeinde, ich kann die Frage im Blick auf Sie tatsächlich nicht beurteilen. Wenn ich sagen würde, niemand wäre das untertrieben, aber es gibt kaum jemand in der Gemeinde, der bei mir zur Seelsorge oder Beichte kommt. Das kann vielleicht daran liegen, dass Sie andere Seelsorger haben, das würde mich freuen. Vielleicht haben Sie einen Hauskreis, in dem man wirklich über alles reden kann, bis in die dunkelsten Tiefen des eigenen Lebens. Vielleicht sagen Sie auch, das schaffe ich allein, das mache ich mit mir selbst und Gott aus. Oder Sie gehören zu denen, die sagen, die Sünde habe ich abgelegt, die habe ich überwunden, als ich mich bekehrt habe. Das ist kein Thema mehr in meinem Leben. Oder Sie sagen, vielleicht Sünde ist für mich nie großes Problem gewesen. Ich habe gar keine großen Sünden, gegen die man so kämpfen müsste. Oder Sie sagen vielleicht, und da gibt es auch nicht wenige Christen, ich habe das aufgegeben. Ich habe sowieso keine Chance. Ich bin so, wie ich bin. Das ist mein Charakter. Ich lasse in diesem Bereich meines Lebens der Sünde freien Lauf, weil ich sie doch nicht kontrollieren kann. Liebe Gemeinde, wenn Menschen Christen werden, in dem Sinne, dass sie eine klare Kehrtwende zu Jesus Christus machen, dann gehört zu den neuen Erfahrungen, die sie machen, zwischen den vielen angenehmen und schönen, auch die Erfahrung, dass sie ihre eigene Sünde erkennen. Manchmal ist die Sündenerkenntnis Auslöser für die Umkehr. Menschen brechen fast zusammen, weil sie die Last ihrer Sünde erkennen und dann bei Jesus erkennen, dass dort die Rettung ist. Bei manchen passiert es auch im Nachhinein. Sie kommen aus anderen Gründen zu Jesus, wegen der Liebe, wegen der Freude, wegen der Hoffnung. Und dann erst, wenn sie Jesus besser kennenlernen, wenn sie die Bibel lesen, wenn sie so manches hören aus dem Wort Gottes, dann beginnt die Einsicht darüber zu wachsen, wie verkehrt so manches in ihrem Leben läuft und wie wenig das zu Gott passt. Und dann gibt es dieses wunderbare Erlebnis, dass man zum ersten Mal seine Sünden bekennt, ausspricht, Vergebung erhält, Befreiung erfährt. Und manche können dann in die Luft springen, sie rufen Hurra und Halleluja und sagen, das Thema Sünde habe ich abgeschlossen. Ich bin ein neuer Mensch, jetzt ist alles ganz anders. Aber das denkst du nur. Man macht die Erfahrung, dass sich manche Sünden, manche hat man tatsächlich mit einem Schlag unter den Füßen und die sind kein Thema mehr. Aber es gibt andere, die lassen sich schwer abschütteln, wie solche Kletten. Die kommen immer wieder. Manchmal rutscht man in eine neue Sünde hinein, die man vorher noch gar nicht hatte, obwohl man Christ ist. Und vor allem mit der Zeit werden einem viele Dinge, die bisher völlig okay waren oder die man als kleine lässlichen Fehler betrachtet hat, als sündenbewusst und man merkt, das kann nicht so bleiben. Und dann beginnt der Kampf. Man gibt sich Mühe, man reißt sich zusammen, man überlegt sich Strategien und kommt zu der Erkenntnis, ich schaffe es nicht. Ich bin zu schwach. Die Sünde ist stärker als ich. Aber das ist ein Trugschluss, das täuscht. Wir verlieren gegen die Sünde nicht, weil die Sünde zu stark und wir zu schwach wären, sondern wir verlieren gegen die Sünde, weil wir im Kampf gegen die Sünde auf der falschen Seite stehen. Weil wir auf der Seite der Sünde kämpfen in diesem Kampf und deswegen gewinnt die Sünde. Wir tun ja die Dinge, die mit Gottes Willen und mit seinen Geboten nicht übereinstimmen, nicht deswegen, wir tun sie ja nicht gegen unseren Willen, sondern wir tun sie, weil wir sie im tiefsten wollen, auch als Christen, obwohl wir eigentlich etwas anderes, uns anders entschieden haben. Die Sünde ist wie ein Angreifer, der eine Stadt erobert, nicht weil er stärker ist und weil er in der Lage wäre, die Mauern zu schleifen, sondern weil die Einwohner der Stadt ihm auf einmal freiwillig die Tore öffnen. Und dann zieht dieser Sieger ein, obwohl alle vorher treu und brav versichert hatten, wir kämpfen bis zum Letzten, wir geben nicht nach, aber auf einmal werden die Tore aufgerissen und der Feind dringt ein. Eigentlich wollen wir Gott gehorchen und das Gute tun, aber im Grunde, in irgendeinem tiefsten Grunde unseres Wesens wollen wir sündigen und das Böse tun. Nicht immer, nicht auf allen Gebieten, aber eben immer wieder und viel zu oft. Das hängt damit zusammen, dass die Versuchung zur Sünde nicht von außen als etwas Fremdes zu uns kommt, sondern dass sie von innen herauskommt. Auf diesem Hintergrund lese ich noch einmal den Predigttext aus Markus Kapitel 7. Und er rief das Volk wieder zu sich und sprach zu ihnen: Hört mir alle zu und begreift's. Es gibt nichts, was von außen in den Menschen hineingeht, das ihn unrein machen könnte, sondern was aus dem Menschen herauskommt, das ist es, was den Menschen unrein macht. Und als er von dem Volk ins Haus kam, fragten ihn seine Jünger nach diesem Gleichnis. Nach diesem Rätselwort müsste man es eigentlich übersetzen an der Stelle. Und er sprach zu ihnen: Seid ihr denn auch so unverständlich? Merkt ihr nicht, dass alles, was von außen in den Menschen hineingeht, ihn nicht unrein machen kann? Denn es geht nicht in sein Herz, sondern in den Bauch und kommt heraus in die Grube. Damit erklärte er alle Speisen für rein. Und er sprach: Was aus dem Menschen herauskommt, das macht den Menschen unrein. Denn von innen, aus dem Herzen der Menschen, kommen heraus böse Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Missgunst, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. Alle diese bösen Dinge kommen von innen heraus und machen den Menschen unrein. Der Anlass für dieses Gespräch war ein Streit mit den Pharisäern über die Speisevorschriften und über die Reinigungsrituale. Das ist heute nicht unser Problem. Wir kämen nicht auf die Idee, dass es etwas Schlimmes wäre, eine bestimmte Speise, also aus gesundheitlichen Gründen vielleicht, aber nicht aus geistlichen Gründen, vom Glauben her schlimm wäre, irgendetwas zu essen oder irgendwelche Reinigungsvorschriften nicht einzuhalten. Das alles tun wir aus hygienischen Gründen, aber es hat mit unserem Glauben nichts mehr zu tun. Aber die Vorstellung, dass das Böse von außen in uns hineingetragen wird, die haben wir schon. Wenn wir uns bei einem Kind fragen, wo hat es das her, dass es bockig ist? Von wem hat es das bloß gelernt haben? Wir denken, durch das Fernsehen, durch das Internet kommt das Böse zu uns, durch die gesellschaftlichen Verhältnisse, durch die üblichen Verhaltensweisen in unserer Umgebung, durch die Erziehung, durch die Fehler unserer Eltern, durch den Umgang mit Menschen, die anders leben. Aber die Dinge kommen nicht von außen, das Böse kommt nicht von außen, sondern die Einflüsse von außen sind sowas wie ein Trigger, die das Böse in uns auslösen und freisetzen. Ich habe neulich eine Schüssel voll Mirabellen aufgelesen bei uns im Garten, weil die am Baum hängen, die sind noch nicht reif und die, sobald die reif sind, liegen die unten dieses Jahr. Also habe ich eine Schüssel aufgelesen und habe sie mit hochgenommen, wollte mir ein paar ins Müsli schneiden und setze das Messer an und die schöne, runde, feste Mirabelle springt auf und spritzt alles Flüssigkeit raus. Die war völlig zersetzt, völlig schon in der Gärung wahrscheinlich, es war nicht mehr zu gebrauchen, was da drin war. Die Mirabelle könnte sagen, du bist schuld, du hast mich angeschnitten, da bin ich kaputt gegangen. Aber nein, sie war außen okay, aber im Innen war sie schon völlig zersetzt. Das war ihr Inneres, nicht mein Angriff von außen. Wir hören ja bedauerlicherweise, oder vielleicht ist es nicht mal bedauerlich, dass wir es hören, von Vergehen und Sünden, die Menschen begangen haben, die eigentlich geistliche Vorbilder sein sollten. Ein katholischer Priester, eine evangelische Bischöfin, ein evangelikaler Mega-Church-Leiter, ein pfingstlicher Heilungsevangelist, ein pietistischer Jugendwart. Wir hören da ganz unterschiedliche Dinge. Es geht um sexuelle Dinge, geht es um Geldgier, geht es um Straßenverkehrsordnung. Wir sind jedenfalls in vielen Fällen tief betroffen. Es ist sehr schmerzlich für uns, auch als Kirche und als Christen, und es ist beschämend. Aber eins tut es nicht, es wundert mich nicht. Niemand sollte glauben, egal wie heilig er ist oder wie vorbildlich für andere, dass er die Sünde ein für alle Mal überwunden hat. Und wir sollten niemanden so einschätzen, dass er immer nur Gutes tut und Gutes will. Das entspricht nicht unserem Menschsein, auch nicht als Christen. Es hat keinen Sinn, dass wir solche Ereignisse bestreiten. Es hat keinen Sinn, das einer bestimmten Konfession zuzuweisen und sagen, die Katholiken, bei denen passiert sowas, oder die Evangelikalen oder sonst wer. Es hat keinen Sinn, die Einzelpersonen komplett zu verteufeln und zu sagen, das war sozusagen die faule Bäre in unserem Garten, aber die anderen sind ja alle gut. Und es hat auch keinen Sinn, das zu entschuldigen, zu verharmlosen und zu versuchen zu erklären mit irgendwelchen Ausreden. Es kann eben leider zusammenpassen, dass jemand viel Gutes bewirkt, dass viele Menschen durch ihn Segen erfahren, dass sie wunderbare Zeiten durch diesen Menschen erleben und doch ist in ihm neben dem vielen Guten und dem vielen Segen auch ein Abgrund von Versagen, Schuld und Bosheit. Das Böse ist in uns. Es ist seit dem Mittelalter die Lehre der Erbsünde. Die wird heute oft bestritten, aber nicht von Leuten, die Bibel kennen und die der Bibel glauben. Der Mensch ist böse von Jugend auf, das hat Gott schon nach der Sintflut eingesehen oder zumindest bekannt gegeben. Paulus bezeichnet es als das Fleisch. Das Fleisch, was immer wieder uns zum Bösen zieht, was eine Affinität hat zum Bösen, das wird auch nicht ausgerottet durch den Glauben. Das ist immer da. Trotz Taufe, trotz Bekehrung, trotz Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Wenn wir das leugnen, begeben wir uns eine große Gefahr. Eben in die Gefahr, dass wir das Böse nicht mehr wahrnehmen und ignorieren. Und wenn wir es erkennen und zugeben, so bin ich, das betrifft auch mich, dann ist es ein großer Wert, ein unschätzbarer Wert. Trotzdem ist es merkwürdig, dass der Predigtext hier zu Ende geht, mit dem Vers 23. Alle diese bösen Dinge kommen von innen heraus und machen den Menschen unrein. Damit lässt uns Jesus stehen, lässt er seine Jünger stehen. Ist das alles? Es wäre wichtig genug, wenn wir das verstehen, wenn wir das begreifen und uns selbst in dieser Reihe sehen. Aber das Markus-Evangelium ist natürlich nicht zu Ende an dieser Stelle. Es kommt die nächste Perikope, die nächste Geschichte und die beginnt so. Und er stand auf und ging von dort in das Gebiet von Tyrus. Und er ging in ein Haus und wollte es niemand wissen lassen und konnte doch nicht verborgen bleiben. Sondern alsbald hörte eine Frau von ihm, deren Töchterlein einen unreinen Geist hatte. Und sie kam und fiel nieder zu seinen Füßen. Die Frau war aber eine Griechin aus Syrophönizien und bat ihn, dass er den bösen Geist von ihrer Tochter austreibe. Böser Geist, das wird im Neuen Testament, auch im Markus-Evangelium meistens Daimonion genannt, Dämon. Aber am Anfang dieser Geschichte wird nicht dieses Wort Dämon verwendet, was Luther mit böser Geist übersetzt, sondern am Anfang dieser Geschichte steht, ein unreiner Geist, sie hatte einen unreinen Geist. Das kann man auch bei Luther, anders als bei anderen Übersetzungen, genau erkennen, diesen Unterschied. Ein unreiner Geist. Und diese Bezeichnung dieses Dämons als unreiner Geist bringt den Anklang an die vorherige Geschichte, an unseren Predigtext, wo es um die Frage geht, was macht uns unrein? Woher kommt die Unreinheit in unserem Leben? Aber hier geht es jetzt nicht um unser Wesen, um unser Fleisch, um die böse Wurzel, sondern hier geht es um den Geist. Und der Geist, da geht es um die Frage, wer oder was beherrscht dein Leben? Herrscht das Böse, die Sünde ungezügelt oder ist da ein Stärkerer auf dem Plan, der sie unter Kontrolle halten kann? Jesus treibt den unreinen Geist dieses Mädchens aus durch sein Wort, damit Jesus und sein Heiliger Geist im Leben dieser jungen Dame bestimmen können. Es geht also bei der Austreibung des Geistes um den Herrschaftswechsel. Und mit dem Herrschaftswechsel ist nicht einfach alles erledigt. Also wenn ein Garten voller Unkraut und Steine einen neuen Besitzer bekommt, dann ist er nicht plötzlich ein Paradiesgarten, einfach durch die Unterschrift im Kaufvertrag oder im Pachtvertrag. Sondern der neue Besitzer muss dann erstmal anfangen, diesen Garten in Ordnung zu bringen. Da muss er viel Arbeit reinstecken, und kontinuierliche Arbeit, das Unkraut auszureißen und zu jäten, die Steine rauszulesen und dann gute Saat in den Boden zu bringen oder gute Dinge zu pflanzen. Und das muss er Woche für Woche und Jahr für Jahr tun. Vielleicht kann er im Winter mal Pause machen, aber sobald es im Frühjahr wieder sprießt und grünt, ist er wieder gefragt. Ich habe da ein schönes Beispiel in unserem Garten. Ich kenne mich nicht so gut aus, aber vielleicht gibt es Leute, die können mir Auskunft geben. Sowas wächst bei uns im Garten. Ich habe das nicht angepflanzt. Das ist einfach so da. Und ich habe es aber erst nicht bemerkt. Am Anfang habe ich mich gewundert, dass der Busch verschiedene Blätter hat, die von ganz anderen Sorten sind. Dann habe ich gemerkt, das wächst zwischen dem Busch durch, das rankt sich überall so an den Zweigen und um die Zweige herum. Dort oben, wo es anfängt, da sind so kleine Ranken, so ganz kleine Verschlüsse, wo man die sich festmachen können an dem anderen Baum. Später brauchen sie es nicht mehr, weil da relativ starker Ast sich dann darum windet. Man kann das ja tolerieren und sagen, ist halt die Natur, aber dieses Ding, das versucht alles zu erobern. Es, windet sich also durch den benachbarten Busch von unserem Gartenplatz, immer so kreuz und quer durch nach allen Seiten, oben hinaus, über die anderen Blätter, dann an den äußersten Zweigen entlang bis zur Spitze und lässt sich dann runterhangeln von oben auf unsere schönen Beete, wo die schönen Pflanzen stehen. Das sieht man dann, wenn man hinguckt und denkt, er müsste was tun. Und wenn man den Dingen nachgeht, man kann die immer abschneiden, aber da ist man, wenn man denen nachgeht, kommt man nicht an die Quelle, wo das Ding herkommt. Es kommt also über den Gartenzaun, es kommt von hinten, es kommt irgendwo aus dem Boden. Dann habe ich gedacht, jetzt hast du die Wurzel. Da habe ich gezogen an der Wurzel. Da bin ich an kein Ende gekommen. Ich habe dann irgendwann aufgehört, habe das Stück abgeschnitten. Gestern habe ich auch mal ein starkes Stück gefunden und abgeschnitten. Da hoffe ich, dass man jetzt die vertrockneten Zweige sieht und rausziehen kann. Und manchmal sieht man auf der Wiese so ein kleines Plättchen und denkt, das sieht doch auch fast so aus, als gehört es zu dem Busch. Mitten auf der Wiese zwischen dem Gras, ganz klein, ziehst du gleich mal raus, da zieht man. Und auf einmal hat man eine Schnur von 2 Meter, die sich durch den Garten zieht und irgendwo herkommt. Und man merkt, du wirst das Ding nicht besiegen. Also wenn jemand eine Strategie kennt, ich glaube es nicht. Sondern du kannst bloß immer wieder gucken, dass du die Blätter, die vorderen Zweige abschneidest, dass du vielleicht irgendwo dem nachgehst und ein Stück längeres rausziehst. Ein Teil hat sich schon über das Nachbargrundstück gerettet, wo ich keinen Zugriff habe und kommt dann von der Seite durch den Zaun wieder zurück. Und es bleibt, wie mit anderem Unkraut auch, ein ewiger Kampf, der nie zu einem Ende führt. Sondern Sieg besteht darin, dass bestimmte Gebiete wieder frei sind und dort andere Pflanzen wachsen können. Aber wenn ich den Kampf beende und denke, jetzt habe ich es geschafft, jetzt bin ich durch, dann werde ich bald sehen, wie sehr ich mich geirrt habe. Jesus führt diesen Kampf in meinem Leben, vorausgesetzt, ich übergebe ihm den Schlüssel vom Gartentor. Sonst kann er nichts tun. Aber wenn ich das tue, dann arbeitet er in meinem Leben. Und er tut das durch Buße, indem ich immer wieder meine Sünden bekenne, durch Beichte, indem ich ehrlich und umfassend über das rede, was in meinem Leben verkehrt läuft. Das kann in einer Zweierschaft passieren, von 2 guten Freundinnen oder Freunden im Glauben. In einer christlichen Ehe könnte das passieren. In einem Hauskreis, falls der nicht bloß über Themen redet, das ist auch schön, sondern wo wirklich ehrlich geredet wird, bis in die Tiefen, in die dunklen Tiefen des Herzens. Aber vor allem ist natürlich das seelsorgerliche Gespräch, das regelmäßige, eine große Hilfe. Das Bibellesen selbstverständlich, der Gottesdienst, Junggemeinde und was es sonst noch an geistlichen Angeboten gibt. Liebe Gemeinde, Jesus hat viel zu tun. Lassen wir ihn anpacken und packen wir, wo er uns Möglichkeiten zeigt, selbst mit an. Selig sind, die Gottes Wort hören und tun.